Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Das Buch Das Geheimnis der Entrückung von Arno Fröse ist ein intensives Bibelstudium, das zur Verdeutlichung des prophetischen Wortes konzipiert worden ist. Dieses Buch setzt sich ausführlich mit einem für die Gemeinde noch nie dagewesenen Ereignis auseinander, mit der Entrückung. Gründlich untersucht Arno Fröse die biblischen Befunde, die dieses Thema betreffen, und zeigt auf, warum die Beschäftigung mit der Entrückung für uns heute wichtig ist. Es ist die unausweichliche Lehre von der Wiederkunft Jesu Christi, die uns gebietet, das Geheimnis der Entrückung zu erforschen. Hören Sie heute aus dem Buch Das Geheimnis der Entrückung von Arno Fröse die 18. Folge und damit den zweiten Teil des 7. Kapitels. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 7b: Gemeinschaft mit ihm in seinem Tod. Der Apostel geht in seinem Gebet noch einen Schritt weiter und sagt in Philipper 3, Vers 10, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Das zeigt, dass er den Tod Christi ganz praktisch für sich selbst angenommen hatte. Er war fertig mit seinem irdischen Leben und wusste, dass es keine Zukunft für ihn in seinem sterblichen Körper gab. Wir leben nur für eine kurze Zeit auf der Erde in unserem Körper, und doch wohnt in ihm das, was vom Geist Gottes wiedergeboren wurde und ewig ist. So verstehen wir die gegensätzliche Beziehung zwischen Fleisch und Blut und dem Heiligen Geist. Paulus schrieb in Philipper 1, die Verse 23 und 24, denn ich werde von beidem bedrängt. Mich verlangt danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Henoch lebte mit Gott. Wir haben darüber gesprochen, was es bedeutet, mit Gott zu leben, und wie wir bereits feststellten, tat Henoch genau das. Deshalb sagt die Bibel, er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Henoch lebte nicht nur mit Gott, sondern glaubte ihm auch, sodass Gott Gefallen an ihm hatte. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Hebräer 11, Vers 5. Henoch starb nicht. Die Bibel sagt, dass er den Tod nicht sah. Genau darauf warten auch wir. Wenn der Herr kommt, um uns zu sich zu holen, werden wir verwandelt werden. Was wird im Augenblick unserer Verwandlung geschehen? Unser Körper, der sich dem Heiligen Geist nicht unterordnet, wird uns nicht länger belasten. Deshalb freut sich Paulus mit den Worten aus Titus 2, Vers 13, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Henochs Entrückung. Henoch demonstrierte, wie wir mit Gott leben sollen. Sein Zeugnis war eindeutig. Er glaubte Gott und als Folge hatte der Herr Wohlgefallen an ihm. Judas 1, Vers 14 bestätigt, dass Henoch das Kommen des Herrn vorhersagte. Von diesen hat aber auch Henoch, der siebte nach Adam, geweissagt, indem er sprach, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden. Das prophezeit gewiss nicht das Kommen des Herrn in Demut, seine Geburt in einem Stall in Bethlehem. Stattdessen kommt er mit seinen heiligen Zehntausenden. Somit galt Henochs Prophezeiung der Endzeit. Schon vor Abraham, Isaak, Jakob und Israel sprach Henoch von der Rückkehr des Herrn. Zweifellos meinte er auch die Entrückung, denn der Herr kann erst mit seinen Gläubigen auf die Erde kommen, nachdem er seine Gemeinde zuvor zu sich geholt hat. Henoch erwartete die Verwandlung seines Körpers in das herrliche Bild des Herrn. Wäre das nicht der Fall gewesen, hätte er nicht mit Gott gelebt. Als Henoch vom Kommen des Herrn sprach, so wie es viele alttestamentliche Propheten taten, nannte er alle drei Kommen in einem Atemzug. Sein erstes Kommen nach Bethlehem, als das Wort Fleisch wurde und unter uns wohnte, sein zweites Kommen, das in den Wolken stattfinden wird, um seine bluterkaufte Gemeinde zu sich zu rufen, und sein drittes Kommen, wenn seine Füße auf dem Ölberg stehen werden. Dann wird er Israel erretten und das Gericht über die Welt verkünden. In Judas 1, Vers 15 heißt es, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben, und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Dieser Vers bezieht sich auf das letzte Kommen des Herrn zum Gericht. Die Worte alle und gottlos werden im griechischen Originaltext jeweils viermal benutzt. Das ist das Ergebnis der großen Drangsalszeit, wenn der Herr selbst auf den Ölberg herabsteigt und beispiellose Veränderungen in Israel und der Weltgeschichte vornehmen wird. Als Henoch über die Endzeit sprach, beinhaltete das auch das Kommen des Herrn zur Entrückung. Wir dürfen nicht den Fehler begehen und ein Ereignis vom anderen trennen. Das Kommen des Herrn ist eins, auch wenn es aus drei Phasen besteht. Sie werden weissagen. Die Apostelgeschichte zeigt uns, wie die Gemeinde in Jerusalem entstand. Petrus predigte dem Volk Israel. So lesen wir in Apostelgeschichte 2, die Verse 16 bis 20. Dies ist es auch, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, und eure jungen Männer werden Gesichte sehen, und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie werden weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Petrus unterstreicht Joels Prophezeiung. Er hört nicht mit Vers 18 auf, und sie werden weissagen, sondern geht weiter und zeigt Ereignisse, die am Ende der Endzeit, der großen Drangsal, stattfinden werden. Zu Pfingsten teilte Petrus seinen Zuhörern mit, was der Prophet gesagt hatte, wie Teile davon bereits erfüllt waren und wie alles enden würde. Hier haben wir alles in einem. Elias Entrückung. Elias Entrückung ist ein Ereignis, von dem wir einiges über unser Leben mit dem Herrn lernen können. Elia wirkte in Israel zu einer Zeit, als im Land großer Abfall herrschte. Am Anfang seines Dienstes waren König Ahab und die böse Königin Isabel an der Macht. Mutig stellte sich Elia gegen König Ahab, die Propheten des Baal und gegen ganz Israel. Auf dem Berg Karmel forderte er sie heraus. Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, so folgt ihm. Und das Volk erwiderte ihm kein Wort. 1. Könige 18, Vers 21. Gott war auf Elias Seite, weil er seinem Wort gehorsam war. In Vers 36 betete Elia: O Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass sie heute erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht, und dass ich dies alles nach deinem Wort getan habe. Aufgrund seines Gebetes kam Feuer vom Himmel. Es verzehrte nicht nur das Brandopfer und das Holz, sondern auch die Steine, die Erde und das Wasser im Graben. Warum verzehrte das Feuer Gottes all diese Dinge? Weil es ein Werk des Glaubens war. Ich habe dies alles nach deinem Wort getan. Da Gott seine Macht sichtbar gemacht hatte, sagte das Volk in Vers 39: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Leider führte dieses klare Wunder der Macht Gottes das Volk nicht zur Buße. Das Gegenteil war der Fall. Ihre Herzen verhärteten sich. Sie zeigten kein Anzeichen von Erweckung. Offensichtlich blieb alles beim Alten. Als nächstes sehen wir, wie Elia vor Königin Isabel um sein Leben rennt. Doch die Gnade des Herrn stellte Elia geistlich und physisch wieder her, sodass er dem Willen Gottes gehorsam blieb und dem Volk seine Botschaft verkündete. Bete. In 2. Könige 2 wird Elias Entrückung beschrieben. Zuerst lesen wir: Und Elia sprach zu Elisa: Bleibe doch hier, der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach: So wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. So kamen sie hinab nach Bethel. Vers 2. Elisa, der Nachfolger Elias, ging zusammen mit dem Propheten nach Bethel. Bethel bedeutet Haus Gottes. Das ist übrigens die Grundlage für unsere Lehre und unseren Glauben. Das Haus Gottes, das wir in Form der 66 Bücher finden, aus denen die Bibel besteht. Wenn wir mehr über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erfahren wollen, müssen wir nur das Wort Gottes lesen. Der Herr fordert uns sogar auf: Wegen der Zukunft befragt mich. Jesaja 45, Vers 11. Jericho. Nach Bethel sagte Elia: Elisa, bleibe doch hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. So kamen sie nach Jericho. Vers 4. Die Stadt Jericho erinnert uns an Gericht. Gott gab Israel den Auftrag, diese Stadt einzunehmen und alles innerhalb ihrer Mauern zu zerstören. Gericht ist etwas, das auch wir als individuelle Gläubige erfahren. Durch seinen Geist richtet der Herr uns. Die Bibel sagt in Apostelgeschichte 14, Vers 22: Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Daher sollten wir nicht überrascht sein, wenn der Herr uns Schwierigkeiten in den Weg legt, sei es Krankheiten, stille Lasten oder sogar Tragödien. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns in der Hand des Ewigen befinden und seine Verheißungen gelten für alle Kinder Gottes. Heißt es doch in Römer 8, Vers 28: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Viele Kinder Gottes gehen durch tiefe Leiden und innere Not. Sie fragen sich oft: Warum, Herr? Warum ich? Aber der Herr schweigt, und erst wenn alles vorbei ist, werden wir verstehen, dass alles aus Liebe geschah, was wir ertragen mussten. Hebräer 12, Vers 6 sagt: Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Jordan. Der nächste Schritt auf ihrer Reise war der Jordan. Und Elia sprach zu ihm, bleibe doch hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sprach, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. Und so gingen sie beide miteinander. 2. Könige 2, Vers 6. Der Jordan ist auch ein Bild für den Tod. Er fließt in das tote Meer. Als Elia und Elisa an den Jordan kamen, lesen wir, und 50 Mann von den Prophetensöhnen gingen hin und stellten sich ihnen gegenüber in einiger Entfernung auf, während diese beiden am Jordan standen. Vers 7. Interessanterweise kamen die Söhne der Propheten nicht in ihre Nähe, sondern sahen nur aus einiger Entfernung zu. Ich habe mich oft gefragt, was das wohl bedeutet, und bin zu keiner anderen Erklärung gelangt als der, die Dr. Wim Malgo anbietet. Die Söhne der Propheten stellen prophetisch eine Christenheit dar, die bekennt, an die Bibel zu glauben, aber das Wort Gottes nicht in ihrem Leben umsetzt. Sie leben nicht mit dem Herrn. Sie sagen Ja zu Jesus, Ja zur Errettung, Ja zur Wahrheit der Bibel. Aber wenn es darum geht, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, sehen sie lieber aus einiger Entfernung zu. Die Geschichte seiner Entrückung entfaltet sich, als sich der Jordan teilt, so dass sie beide auf dem Trockenen hindurchgingen. Vers 8. Elia und Elisa gingen Seite an Seite ihrem Ziel entgegen, bis sie an den Punkt kamen, wo sie sich trennten. Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sprach Elia zu Elisa, erbitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Und Elisa sprach, möchte mir doch ein zweifacher Anteil an deinem Geist gegeben werden. Er sprach, du hast etwas Schweres erbeten. Wirst du mich sehen, wenn ich von dir weggenommen werde, so wird es dir zuteil werden. Wenn aber nicht, so wird es nicht geschehen. Die Verse 9 und 10. Obwohl dies keine direkte Prophezeiung ist, können wir sie indirekt als solche ansehen. Elia repräsentiert die Gemeinde Jesu Christi und Elisa Israel. Die Gemeinde wird weggenommen und Israel bleibt zurück. Die Gemeinde wurde gegründet, als der Heilige Geist auf die wartenden Jünger ausgegossen wurde. Seit diesem Tag fließt der Geist Gottes in die leeren Gefäße von bußfertigen Sündern und wird es weiterhin tun, bis die Vollzahl der Gläubigen erreicht ist. Trotz einer mittlerweile fast 2000-jährigen Kirchengeschichte können wir nicht behaupten, dass wir die ganze Welt mit dem Evangelium erreicht haben. Mit einer Bevölkerung von 1,25 Milliarden Menschen ist China überwiegend atheistisch. Und Indien, das mehr als 1 Milliarde Menschen zählt, hängt größtenteils dem hinduistischen Glauben an. Gegenwärtig unterstehen mehr als 1 Milliarde Menschen dem Diktat des Papstes in Rom. Und der Islam hat fast 1 Milliarde Anhänger. Angesichts dieser Zahlen müssen wir zugeben, dass die Gemeinde gerade mal an der Oberfläche gekratzt hat. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Herr seine Gemeinde baut. Trotz scheinbar unüberwindlicher Widrigkeiten gibt es Erlöste in allen Ecken der Welt. Nicht eine Nation auf der Erde ist ohne Christen. Somit wird der zweifache Anteil am Geist Elias, der über Elisa kam, seine größte Erfüllung in der Zukunft finden. Das Wort Gottes wird von Jerusalem ausgehen und die Erde mit der Erkenntnis des Herrn erfüllen. Israel wird gewaltige Dinge erleben, die in der Geschichte beispiellos sind. Durch Israel wird der Herr die Welt mit seinem Wort erfüllen. Entrückt in einem Sturmwind. Zum Schluss kommen wir zu Elias Entrückung. Und es geschah, während sie noch miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und trennte beide voneinander. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. 2. Könige 2, Vers 11. Soweit es die Gemeinde und Israel angeht, wird das auf jeden Fall passieren. Obgleich wir organisch gesehen zusammengehören, werden wir voneinander getrennt. Sehen wir uns die Einheit von Israel und der Gemeinde einmal näher an. Der Ölbaum. Israel, symbolisiert durch den Ölbaum, hörte nie auf zu existieren. Der Natur entgegen wurden die Nationen eingepfropft, wie Römer 11, Vers 24 bestätigt. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel eher können diese, die natürlichen Zweige, wieder in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden? Israel wird allein dastehen, wenn die Gemeinde entrückt worden ist. Zum ersten Mal in seiner Geschichte läuft es Gefahr, in die Nationen integriert zu werden. Das sehen wir in Daniels Prophezeiung in Daniel 2, Vers 43. Dass du aber Eisen mit Tonerde vermengt gesehen hast, bedeutet, dass sie sich zwar mit Menschensamen vermischen, aber doch nicht aneinander haften werden, wie sich ja Eisen mit Ton nicht vermischt. Oft hören wir, dass Israel besonders geografisch gefährdet ist. Sie müssen nicht nur mit dem Hass der Araber fertig werden, sondern wurden auch stärker verfolgt als jedes andere Volk über die Jahrhunderte. All diese schrecklichen Dinge verblassen jedoch neben der größten Gefahr, die noch auf sie zukommt: die Vermischung von Eisen mit Ton oder die Integration von Nichtjuden und Juden. Die Gemeinde soll sich absondern. Die Berufung zum Eigentumsvolk gilt auch für die Gemeinde. Hören Sie, was der Apostel Petrus schreibt in 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Der klare Unterschied zwischen Israel und der Gemeinde besteht in der Tatsache, dass Israel als Nation über alle Völker berufen wurde und wir eine geistliche Berufung haben als ein königliches Priestertum, um sein Licht in die Dunkelheit scheinen zu lassen. Jedes Kind Gottes wird davor gewarnt, sich mit der Welt zu vermischen. Ich fürchte, es ist zunehmend schwieriger, Christen von Nichtchristen zu unterscheiden. Beide sprechen dieselbe Sprache, verwenden den Namen Jesus, beanspruchen für sich den Glauben an die Bibel, bauen Gemeindehäuser, verkünden Gottes Botschaft über das Radio, veröffentlichen christliche Literatur, leiten erfolgreiche christliche Fernsehsendungen und senden sogar Missionare aus. Beide Seiten tun alles, was ihnen möglich ist. Aber die eine ist echt und die andere eine Fälschung. Das falsche Evangelium. Der Apostel Paulus warnt uns ausdrücklich vor einem falschen Jesus, der von einem anderen Geist gepredigt und einem anderen Evangelium dargestellt wird, verbreitet von falschen Aposteln und Dienern der Ungerechtigkeit. In 2. Korinther 11, Vers 2 sagt er: Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch zu einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Dann erklärt er: Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Denn ich meine, dass ich jenen bedeutenden Aposteln in nichts nachstehe. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Das waren die Verse 3 bis 5 und die Verse 13 bis 15. Nur wer vom Heiligen Geist wirklich wiedergeboren wurde, wird dem Aufruf nachkommen, sich von den Dingen der Welt fernzuhalten. Die wahre Gemeinde ist in der Welt, aber nicht von der Welt. Und echte Gläubige hören die Stimme des einzig wahren Hirten. In 1. Thessalonicher 4, Vers 17 lesen wir über sie: Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Möge die Gnade des Herrn jeden von uns vor dem Betrug des Teufels schützen. Unsere Zeit auf der Erde neigt sich schnell dem Ende zu, und wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch »Das Geheimnis der Entrückung« von Arno Fröse hörten Sie soeben die 18. Folge mit dem zweiten Teil des 7. Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole, 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole, 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.